Ich möchte halt über das Thema predigen, oder das heißt so sehr, die normale Gemeinde. Was ist die normale Gemeinde? Was ist eigentlich normal in der Gemeinde, oder was soll die Gemeinde eigentlich sein? Also, generell, wenn man mal in die Bibel schaut, die Apostel und auch Jesus selber, wenn die zur Gemeinde redet, dann redet die nicht zur Volksmission und zu den Liebezeller und zu den Methodisten und die Evangelische und die Katholiken, sondern zum Beispiel, jetzt 1. Korinther 1, Vers 1, sagt der Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde, das heißt nicht die Gemeinden oder die Volksmission und so weiter, da gibt es gar keinen Namen, sondern da heißt nur an die Gemeinde, also an die eine Gemeinde, an diese eine Gemeinde Jesu, Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Jesus Christus, an die berufenen Heiligen und so weiter. Also, er spricht jetzt hier die Gemeinde als eine Gemeinde an einem Ort, ja. Deswegen, es gibt in der Bibel, vom biblischen her, gibt's keine Gemeinden, wie man das immer wieder so sagt. Es gibt verschiedene Versammlungen. Wir treffen uns jetzt heute Morgen hier in der Volksmission. Andere Geschwister treffen sich vielleicht in einer Hauskirche irgendwo in Alfdorf oder also in dieser Gegend einfach, in andere Formen. Aber es gibt im Endeffekt nur eine Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um meine Gemeinde zu bauen. Ja, eine Gemeinde, nicht verschiedene Gemeinden. Deswegen ist es auch Schwachsinn, wenn die Gemeinden, sag jetzt mal in Anführungszeichen, gegeneinander geht. Weil wir gehen gegeneinander unter uns. Das ist wie wenn jetzt ich und Priska als Ehepartner in der Familie gegeneinander geht und sagt, ich mach mein Ding für mich, sie macht ihr Ding für dich. Das ist keine Partnerschaft, sondern das ist ein Gegeneinander. Und wir möchten ein Miteinander haben. Oder zum Beispiel in der Offenbarung, da spricht Jesus zu diese sieben Gemeinden, das sind diese sieben sogenannte Sendschreiben an die Gemeinde. Und da spricht Jesus immer, schreibe dem Engel von der Gemeinde von Ephesus, von Laodicea, von Smyrna, von Thyatira und so weiter. Jesus spricht immer zu einer Ortsgemeinde. Also er spricht nicht und sagt, jetzt gehst du morgen zu der Volksmission und übermorgen zu der Evangelische und am Dienstag musst du dringend mit dem katholischen Pfarrer schwätzen, sondern Jesus sendet hier seine Bote oder diese Botschaft direkt an die Gemeinde an sich. Und ich glaube einfach, das ist ganz wichtig, dass die Gemeinde an sich Einheit hat. Aber diese Einheit, glaube ich jetzt wiederum, können wir nicht schaffen, indem wir jetzt gezwungenermaßen versuchen, irgendwie aufeinander zuzugehen, sondern das ist eine Einheit, die muss im Geist stattfinden. Ich glaube nicht, dass man diese Einheit menschlich erzeugen kann. Also wir in Geislinger haben das schon versucht, auf eine menschliche Art und Weise zu erzeugen, uns verkrampft mit anderen Gemeinden zum Treffen, solche Kennenlerntreffer zu machen. Wenig Leute sind gekommen, es hat sich wenig bewegt und im Endeffekt haben sich auch nur wieder einzelne Klicker gebildet. Es war keine Einheit da. Und als wir 2007 diese Veranstaltung gemacht haben, Jesus House, also zusammen als Kinder Gottes, alle uns auf einem Nenner getroffen haben. Und dieser Nenner war, wir wollen, dass der Name Jesus in Geislinger bekannt gemacht wird, unter die jungen Leute. Auf diesen Nenner konnten sich alle einigen, alle. Egal, welches Lager die auch besucht haben, die Leute von der Gemeinde Jesu in Geislinger. Wir haben uns alle darauf geeinigt, das ist der Nenner. Wir wollen Menschen mit dem Namen Jesus bekannt machen. Und auf diesem Nenner haben wir zusammen missioniert, habe Menschen eingeladen und da war automatisch Einheit da. Da hat es kein Theatergeber, kein Zirkus, kein Gezanke, kein Gezicke. Da gab es keine große theologische Probleme. Klar, wenn sich jetzt da einer bekehrt hat, da bin ich einer, wo sagt, der gehört getauft. Wenn sich natürlich herausstellt, dass der Mensch evangelisch getauft ist, würde natürlich jetzt zum Beispiel die von der Lieberzeller Mission wahrscheinlich eher sagen, ja, der ist ja schon getauft. Da geht's dann langsam los mit Schwierigkeiten. Da muss man dann gucken, wie man dann da klarkommt. Aber zumindest an dem Punkt, dass sich der Mensch wenigstens bekehren kann, auf dem Punkt haben wir einen Nenner gehabt, eine Einheit. Es gab auch später keine Diskussionen, weil die Menschen haben sich ja einer Gemeinschaft dann angeschlossen und die sind halt entsprechend dort geistlich groß geworden. Die eine halt bei den Lieberzeller, die andere bei den Baptisten. Einer von denen kam zu uns zur Volksmission, das ist übrigens der Timmy, das hast du, das zusammen weißt. Und den hat mir der Herr so als mein Geschenkgeber, den Timmy. Ich habe da eine Woche lang arbeiten müssen, so gesehen bei Jesus House, war schon anstrengend neben der Arbeit. Und da hat sich dann ein junger Mann bekehrt und der hat uns heute bis zum heutigen Tag viel in der Gemeinde gedient und geholfen, hat mit mir viel Dienste zusammen gemacht. Und das ist für mich immer so, wie wenn Gott mir den als, ja, so als Geschenkgeber hat. So, das ist dein Timmy, den du dir so gesehen auch irgendwo erarbeitet hast. Oder naja, erarbeitet kann man nicht sagen, aber einfach den ich dir einfach jetzt dazugestellt habe, weil du dir so viel Mühe gegeben hast in allem. Okay, also jedenfalls ist es so, es gibt auf dieser Welt nur eine Gemeinde, das ist die Gemeinde Jesu. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der von ganzem Herzen umgekehrt ist, der Buße getan hat, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ein Kind Gottes ist, der ein Heiliger ist, der ein, was weiß ich, was ich muss nennen soll, einfach ein Kind Gottes ist. Jeder Mensch, der ist Teil der Gemeinde Jesu, weltweit. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Der ist Teil der Gemeinde Jesu weltweit. Das ist die Gemeinde Jesu auf dieser Welt. Okay, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wen die Bibel eigentlich so zu Gemeinde zählt. Welche Menschen gehören da dazu? Ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 41. Da heißt es, diejenigen, das war also diese sogenannte Pfingstpredigt, wo Petrus zur Volksmenge gesprochen hat, und heißt jetzt, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also an dieser sogenannten Pfingstpredigt von Petrus haben sich, ich weiß nicht wie viel, 1000 Menschen versammelt oder haben das mitbekommen. Nicht alle haben bereitwillig zugehört, weil hier heißt es jetzt, die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Also nicht alle waren bereitwillig, das anzunehmen, aber ein, sage ich mal, großer Teil von der Menschenmenge war bereit, dieses Wort anzunehmen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und ich bin jetzt jemand, ich vertrete die Taufe. Das mache ich seit Jahren, weil ich gemerkt habe, da liegt Gott ein ganz großer Schwerpunkt drauf. Und pfui, wir müssen uns eigentlich schämen als Gemeinde, vor allem als Pfingstcharismatiker, dass wir uns derart von der Taufe distanzieren. In Geislingen habe ich es gemerkt, und ich habe es auch zum Teil schon hier gemerkt, eigentlich kaum einer redet groß über die Taufe, oder man, ich rede jetzt nicht bloß in Bezug auf die Leidenschaft, ich rede von alle von der Gemeinde. Das merke ich auch, wenn ich Christen kennenlerne woanders, Arbeitsplatz oder in meine Dings, wo ich war, Seminare und so, das Thema Taufe, das wird so unter den Teppich gekehrt und man ist so fixiert darauf, immer auch irgendwie Friede zu halten mit allen Kirchen und Gemeinden. Man möchte ihnen ja nicht auf den Schlips treten und möchte ihnen ja nicht irgendwie zu nahe treten. Wir sollen auch nicht andere angreifen. Und wenn ein Bruder die Meinung hat, wenn er als Kind getauft ist, ist er errettet, also das zählt dann für ihn, er glaubt an Jesus, er ist als Kind getauft. Wenn er das glaubt und will daran festhalten, dann kann ich auch nicht mit Gewalt versuchen, mit der Axt auf den Ei zum Schlagen, mit der Geistlichen und den versuchen umzumodeln. Wenn er das nicht will, dann soll er es halt nicht wollen, ist dann sein Problem. Aber ich selber habe von Gott einfach das ganz klar in der Bibel gesehen, dass die Taufe eine ganz wichtige Bestätigung ist, die nach der Bekehrung stattfindet, in Form, dass man in das Wasser kommt und wieder hoch, weil das einfach für Sinnbild steht. Und da gibt es derart viele Bibelstellen. Ihr müsst mal echt eine Zusammenfassung machen, ich habe da von Gott einige Offenbarungen bekommen. Da gibt es im Alten und im Neuen Testament ganz viele starke Bibelstellen, die sind unumstößlich. Ich habe vor ein paar Monaten mal mit einer Mensch gesprochen, der in der katholischen Kirche auch predigt. Und dieser Mensch, der hat eben mit mir gesprochen und hat eben gemeint, naja, ihn stört eigentlich vor allem so an uns, dass wir so diese Taufe so praktizieren, so diese Großtaufe. Und dann habe ich ihm biblisch erklärt, warum wir die Großtaufe praktizieren. Seine Antwort war dann, ja, also wenn man es biblisch betrachtet, dann macht ihr das schon richtig. Aber wir möchten es halt anders machen. Aber biblisch hat er mir recht gegeben. Und ich meine, nach was richtig? Nach Tradition und nach der Bibel. Also ist eigentlich Quatsch. Aber die Bibel ist derart klar in dem Punkt. Also deswegen, ich möchte euch einfach da ermutigen. Das gehört wirklich da dazu. Ich lege das immer wieder an meine Jugendlichen nahe, die sich noch nicht enttaufen lassen, ihnen klar zu machen und sagen, hey, du kommst jetzt in die Jugendgruppe, du sagst auch, du hast Jesus lieb, zum Teil betet ihr schon Sprache, dann gehört es auch dazu, dass du dich taufen lässt, als Zeichen, dass dein altes Leben vorbei ist. Weil oft kommen dann meine Jugendliche und dann kommen sie mit Sorge und Theater und Probleme daher, wo ich denke, hätte sie sich taufen lassen und diesen geistlichen Schritt, dieses Zeugnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gegeben, dass das alte Leben vorbei ist, hätte der Satan nicht so ein Recht in ihrem Leben, so einen Scheiß zum Veranstalten und in ihrem neuen Leben mit Jesus jetzt rumzumachen. Und dann schimpfen die Christen, warum Jesus jetzt, nachdem er Jesus angenommen hat, nichts in unserem Leben tut oder warum so viel Böses noch vom alten Leben im Neuen da ist, da kann ich sagen, ja, selber schuld, wenn man nicht die Schritte der Nachfolge geht. Ein Beispiel, als das Volk Israel aus Ägypten auszogen ist, dann sind sie durch das Rote Meer hindurchzogen. Das war eine Taufe im Wasser hindurch, durch das Rote Meer. Das Wasser war rechts und links über ihnen erhoben. Und sie sind in das verheißene Land gekommen und hinter ihnen sind die Wassermassen wieder zusammengedrungen. Und das ist ein Sinnbild auf uns als Christen. Jesus hat uns erlöst aus unserem alten Ägypten, aus unserem alten sündigen Leben. Und er führt uns durch die Taufe hindurch in ein neues Leben. Und das Wasser bedeckt diesen Weg zum alten Leben zurück. Wir können nicht mehr zurückgehen. Und ich glaube, dass das eine geistliche Auswirkung hat. Ich glaube nicht, dass das nur ein sichtbares Ritual ist, sondern dass es wirklich eine geistliche Auswirkung hat. Und das hat uns Gott gegeben, dazu, damit wir klar, also Bekenntnis gebert und einfach auch getrennt sind von all den Dingen. Deswegen ist ganz wichtig, das möchte ich euch auch als Tipp geben, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, mit Christen, die irgendwelche seelsorgerliche Probleme haben, da frage ich meistens, gehe ich mal rückwärts und sag, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Dann sagen manche, nö, ich habe den Heiligen Geist nicht empfangen, ich bin nicht geistig getauft oder sowas. Dann geh nur mal eins zurück, bist du eigentlich getauft? Nö, ich bin auch nicht getauft, halt als Kind. Okay, man muss nur fragen, glaubst du eigentlich als Jesus Christus, als dein Herr und Erlöser? Ja, ich glaube schon an Jesus, aber als mein Herrn möchte ich den eigentlich nicht haben. So einen Satz habe ich auch schon mal gehört von einem. Und das sind Sachen, da muss man einfach sagen, erst muss die Grundlage gelegt sein, der Bekehrung, der Taufe, der Geistestaufe, dass einfach Gott sein Werk an uns tun kann. Und erst dann geht's mit Jüngerschaft los, anders funktioniert's gar nicht. Sonst plagen wir uns bloß mit irgendwelchen Menschen und die plagen sich selber auch in einem völlig unfertigen Zustand. Ja, wie soll ich das vergleichen? Ach, egal, lass mir das Bild weg, ihr habt schon verstanden, mir fällt gerade nichts gescheit sein. Okay, also in dieser Bibelstelle heißt jetzt, die, wo bereitwillig sein Wort angenommen haben, und das finden wir mehrmals in der Apostelgeschichte, die ließen sich taufen und es wurden an diesem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Die Menschen, die sich da getauft, also Taufe haben lassen, die, wo getauft wurden, die wurden von der Bibel her, von der Apostelgeschichte, diese 3000 Menschen wurden dann als Christen gezählt und zur Gemeinde hinzugehört. Zur Gemeinde zugehörig, ja. Die haben jetzt nicht gesagt, die, wo sonntags in der Gottesdienst kommen, sind alles Christen. Die, wo in der Lobpreisabend mal kommen und mal vorbeischaut. Sondern die, die, wo ein klares Bekenntnis machen, die sich bekehren, die von ganzem Herzen umkehren und dann als ein Zeichen ihrer echten Bekehrung sich eben taufen lassen, die wurden zur Gemeinde hinzugetan. Ich find's auch krass, die Taufe, die hat sofort stattgefunden, nach der Bekehrung. Und mir in Geislinger, als ich mich damals bekehrt habe, und zum einen, die Leute haben mich gar nicht so auf Taufe angesprochen. Also mir hat keiner so groß drauf angesprochen, ich habe das nur ein bisschen mitgekriegt. Ein Bruder in Stuttgart hat mich dann mal drauf angesprochen und hat mir von der Taufe erzählt. Ich war zuerst natürlich auch dagegen, bin ja auch so sehr evangelisch getauft als kleines Kind und habe doch gesagt, ich bin doch getauft und so. Und für mich war das einfach so, das sehe ich jetzt einfach nicht ein, das zu machen. Und der hat mir dann von der Bibel erklärt, dass die Taufe einfach jetzt als Zeichen meiner Bekehrung notwendig ist. Ich habe dann selber das in der Bibel auch gefunden und habe dann gemerkt, der hat auch recht. Und habe dann auch dazu entschieden, mich taufen zu lassen. So, erstens mal in der Apostelgeschichte gab es keine lange Diskussion. Die Leute haben nicht lange rumdiskutiert, monatelang, lasst sich taufen oder nicht. Sondern ich glaube, die Verkündigung von der Apostel war so klar, Jesus ist der Herr und so weiter. Und wenn man sich bekehrt, dann kommt die Taufe. Ich denke, da war so eine klare Lehre, so eine klare Linie, einfach was Gott von uns fordert, wie wir mit Gott leben sollen. Das war nicht bloß eine 5-Minuten-Predigt, so ein runtergerissenes Evangelium. Also ich glaube, das war wirklich ein lebendiges Wort Gottes, das über lange Zeit ging. Ich glaube, der hat echt ein paar Stunden predigt oder so. Und die Leute waren am Schluss klar, was sie machen sollen. Gott hat klare Vorstellungen von dem, wie wir leben sollen und was wir machen sollen. Gott hat Pläne für unser Leben und die will er uns durch sein Wort offenbaren. Und als diese Menschen sich dann bekehrt haben, haben sie sich sofort taufen lassen. Es muss ein richtiger Zirkus gewesen sein. 3000 Menschen erstmal irgendwo in Jerusalem, überall irgendwo in der Wasserreihe zu bringen oder irgendwo an der nächsten Fluss zu gehen. Ich weiß nicht, ob es der Jordan ist oder was da in der Nähe fließt. Auf jeden Fall muss die Menschen da erstmal hinbringen. Aber da gab es kein Hin und Her, sondern es wurde sofort gemacht. Und als ich damals in Geislinger war, und ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber ein bisschen schlecht machen will ich schon. Damals war es so, und es ist halt auch noch so praktiziert, dann macht man einen Taufvorbereitungskurs 4 Wochen lang. Und oder 4 Wochen, also halt, es dauert ein paar Wochen, Monate. Das heißt, wir sammeln jetzt, bis genug zusammenkommt. Dann kann es sein, du wartest ein halbes Jahr wieder auf deine Taufe. Und ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich sage, ich finde es nicht mehr so toll. Ich möchte eigentlich, wenn ein Mensch sich wirklich ernsthaft bekehrt hat und verstanden hat, dass er sich taufen lässt, sofort getauft wird einfach. Am gleichen Tag noch, an Ort und Stelle. Wir haben vor kurzem mal in der Jugend ein Kett und ich habe mit dem mal Frau über Taufe gesprochen und ihm ist dann klar geworden, er soll sich taufen lassen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ist voll Freitagabend, jetzt heute machen wir nicht mehr, aber am Sonntag nach dem Gottesdienst, da gehen wir dann zusammen ins Thermalbad mit dir zusammen und dann muss ich taufen. Ich habe den Pastor gesagt, der hat gemeint, ja, das ist ja cool, das ist ja wie früher in der Apostelgeschichte, zack, nein und fertig. Und dann haben wir am Sonntag, sind wir danach nach dem Gottesdienst in das Thermalbad und haben den Junge getauft, gell? War super Sache, ging auch ruckzuck, nein, hoch, vorher das Verslauf gesagt, das ist eigentlich nicht nichts Großes, aber für ihn war es was Besonderes und es war einfach sein Zeugnis zu Jesus. Und ich will jetzt keine Revolution hier reinbringen oder irgendjemand angreifen. Ich möchte aber nur mal sagen, unser Denken ist oft so, wir haben Programme und Strukturen, wie wir es machen müssen. Dabei hat sich Gott so einfach vorgestellt. Derek Prinz hat mal erzählt in einer Predigt, er hat in Afrika eine Bibel- oder so eine Missionsschule oder irgendwas geleitet und da haben sich Menschen bekehrt und seine Methode war damals, die Menschen haben sich bekehrt und dann hat er einen 4-wöchigen Taufvorbereitungskurs mit ihnen gemacht und hat ihnen 4 Wochen gepredigt. Und dann war die Taufe. Und dann hat ihm Gott gezeigt, du hast jetzt 4 Wochen religiöse Heide zugeschwätzt, das hat ihnen überhaupt nichts gebracht, die sich erstmal taufen lassen sollen, die erstmal die Bestätigung vom Himmel haben sollen und danach machst du mit denen die Jüngerschaft und du machst genau andersrum. Und seitdem hat er gesagt, mach das auch immer so, der Mann ist halt schon gestorben, aber hat immer dann die Menschen sofort zur Taufe geführt. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Ich bin jemand, ich habe mich dazu entschieden, entgegen aller Strukturen in Deutschland oder Amerika oder wo wir halt auch sind, mir einfach für das zum entscheiden, was die Bibel einfach sagt, und das auch so zum Prediger. Es gibt Leute, die schimpfen mir deswegen, aber das ist ja auch okay so. Die dürfen es auch anders glauben. Okay, also, diese Menschen wurden zur Gemeinde hinzugetan und sie gehörten nicht nur zur Gemeinde, sondern ganz wichtig, sie waren Gemeinde. Das ist das, was wir auch denken müssen. Oft sagt man so, ja, gehst du am Sonntag in die Gemeinde? Das ist falsch. Ich kann nicht in die Gemeinde gehen. In die Gemeinde bin ich vor 6 Jahren gegangen, als ich mich bekehrt habe. Jetzt bin ich Teil der Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Priska ist Gemeinde. Der Herbert ist Gemeinde. Der Rolf ist Gemeinde. Wir sind alle Gemeinde. Wenn wir morgen früh wieder zum Schaffen gegangen, wenn ich morgen in der Frühschicht um 6 in meinem Band stand und meine Kollege Hallo sagt, bin ich Gemeinde? Mit euch zusammen. Auch wenn ihr neu am Band stand, bin ich Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Was wir sonntags Gottesdienst nennen, oder dienstags Bibellehre, oder Gebetstreff, oder sowas, das sind alles Versammlungen der Gemeinde, wo wir zusammenkommen, ja. Wir können auch in unserem Hauskreis treffen, ist auch egal. Gibt's auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte, hat man das auch häufig gesehen. Einmal spricht auch der Paulus, grüße mir die Nympha oder irgendjemand, und die Gemeinde in ihrem Haus. Da ist auch ein Wort davon, dass sich da die Gemeinde in ihrem Haus versammelt hat. Da ist eine Gemeinschaft von Christen zusammengekommen. Und so gibt's auch Hausversammlungen. Das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Wir sind alles Gläubige und somit auch Teil der Gemeinde Jesu. Und nicht, wer sonntags in Gottesdienst kommt, ist Gemeinde, sondern der, wo Jesus Christus angenommen hat und mit ihm lebt, ist Gemeinde. Ich habe auch Geschwister kennengelernt, die sind eigentlich Teil der Gemeinde, aber sie gehen in keine Versammlung. Die leben ganz allein für sich halt und macht ihr Leben halt so, aber geht in keine Gemeinde. Aber das ist natürlich auch nicht richtig. Gott möchte, dass wir uns versammeln. Warum? Weil wir eine Familie sind. Das ist genauso, wie wenn eine Familie daheim eigentlich zusammenleben sollte. Aber wenn es Mittagessen gibt, der eine hockt sich in die Küche, der andere hockt vor die Glotze, der dritte geht erstmal ins Bad und will das erledigen und alle sind zerstreut. Es ist keine Gemeinschaft da. Und Gott möchte einfach, dass wir als Gemeinde Jesu, als Familie zusammengehören. Okay. Dann möchte ich eine weitere Bibelstelle lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist so gesehen jetzt die Stelle, die wonach diese 3000 Menschen kommen, die sich bekehrt haben. Da heißt es, und sie, das waren jetzt diese gläubigen Menschen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also, gucken wir mal das Erste an. Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich denke, beständig heißt, das war eine anhaltende, eine bleibende Lehre. Das war nicht bloß so, ja, man geht halt mal einmal am Sonntag, wenn man Lust hat, in Gottesdienst, hört sich mal eine Predigt an. Sondern hier war eine Lehre, die hat die Menschen, denke ich mal, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr begleitet. Diese Lehre vom Reich Gottes, die Predigt vom Kreuz, die Botschaft von Jesus Christus und einfach die Prinzipien vom Reich Gottes, das ist eine Lehre, die uns immer mehr und mehr verinnerlicht werden soll. Nicht, damit wir schlauer werdet, damit wir mehr Prediger können, mehr Schwätzer können, ja, dass man vorne hinstehen können wie der Manuel und viel wisset. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht darum, durch diese Verbindung, durch diese Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, die wir vornehmen, tut das Wort Gottes an uns Veränderung schaffen. Das schafft Veränderung. Ich habe vor, das habe ich glaube schon mal dann erzählt, aber ihr habt es wahrscheinlich wieder vergessen und ich darf es wieder erzählen. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, habe ich auch ein Band geschafft, und habe meine Hörbibel eben gehört. Und an dem Tag war ich geistlich nicht so besonders gut drauf, habe nicht so großes Interesse an Gott gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, warum es mir auch dreckig ging, keine Ahnung. Jedenfalls ging es mir nicht gut und ich habe keinen Bock auf nichts gehabt. Dann habe ich gedacht, jetzt hörst du einfach die Bibel an, das bringt was. Jetzt habe ich die Bibel gehört, dann hat er mir eben vorgelesen aus der Bibel, ich weiß nicht mehr, was es war. Und die Worte, wo der vorgelesen hat, die haben mich nicht mal so arg berührt. Es hat mich nicht mal so arg interessiert. Es ging mir sogar auf den Nerv zum Teil. Da habe ich gedacht so, oh, am liebsten würde ich bald abschalten. Aber ich habe es einfach mal laufen lassen. Und mit der Zeit habe ich durch dieses Bibelhören, durch das, dass einfach Gott was ausgesprochen hat, durch sein Wort, da ist so eine Salbung drauf, habe ich einfach einen tiefen Friede gespürt. Und diese Unruhe, wo in mir war, die ist weggegangen. Und da kam ein tiefer Friede in mich und eine Freude. Und auf einmal war ich wieder glücklich. Ich habe zwar eigentlich nicht gewusst, was ich da gerade gehört habe. Viel gelernt vom Kopf her habe ich nicht in dem Moment. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat mein Herz sich an der Gegenwart Gottes erfreut. Versteht ihr das? Da ist so eine Kraft im Wort Gottes. Also selbst wenn unser Kopf und unsere Gedanken gerade so beschäftigt sind mit, oh, jetzt, ich muss morgen das am Haus schaffen und ich weiß nicht, wo anfangen und dann muss ich wieder da noch und der nervt mich schon wieder und jetzt kommt wieder die Versicherung, will Geld und so Gott's mir die ganze Woche schon, dass ich dann sage, ja, die sind wieder gekommen, die will jetzt schon wieder Geld, bloß weil ich sie da angemeldet habe, naja, so ist halt. Und jeder will was von dir und deine Gedanken, die schweifen ab, Und dann sagt man, und jetzt soll ich noch hoch und Bibel lesen. Und dann habe ich oft den Satz von Christen gehört, da habe ich keinen Kopf mehr da dazu, Bibel zum Lesen. Ist mir auch schon so gegangen, ich auch denke, ich habe keinen Kopf mehr dafür. Du brauchst ja keinen Kopf zum Bibel lesen in erster Linie. Es tut gut, es ist sinnvoll, wenn du die Birne einschaltest, aber in erster Linie muss dein Herz einfach offen sein. Gott will nicht durch die Bibel zu uns reden, um uns theologisches Wissen anzueignen, so wie die Pharisäer, sondern Jesus möchte Veränderung unseres Wesens. Theoretisch, das ist jetzt nur eine böse Aussage, die ich nicht ernst meine, theoretisch könnte man die Bibel wegschmeißen. Und Gott muss uns nur verändern, das wäre eigentlich dann schon erledigt, dann hätte sich's erledigt mit dem Bibellesen. Aber Gott macht's uns nicht so, sondern wir sollen selber nachforschen im Wort Gottes und es soll von uns ausgehen, ihn zum Suchen. Das heißt auch in der Apostelgeschichte, weiß nicht, mit Kapitel 16 oder wo, wo der Paulus auf dem Areopag spricht, also in Griechenland, und zu den Menschen predigt. Und da sagt er eben, Gott hat schon vor Zeiten eben festgelegt, dass die Menschen ihn eben suchen sollen. Ja, anhand von dem, was Gott, so steht es auch im Römerbrief drin, anhand von dem, was Gott geschaffen hat, die Natur, die Werke, die Schöpfung, kann der Mensch erkennen, dass es einen Gott gibt und anhand von dem sollen sich die Menschen auf die Suche nach Gott machen. So steht es in der Bibel drin und die Menschen haben keine Entschuldigung zum Sagen, es gibt keinen Gott, also es gibt keinen Gott als Aussage zu machen. Das ist eine Lüge, das ist eine von Menschen gemachte Lüge. Deswegen sage ich auch, es gibt keine Atheisten, weil ein Atheist behauptet, es gibt keinen Gott. Aber die Bibel sagt, dass jeder Mensch weiß, oder von Gott dieses Wissen bekommen hat, es gibt einen Gott. Ein Atheist ist nur ein Mensch, der diese Wahrheit, dass es Gott gibt, einfach in die Lüge verkehrt hat und gesagt hat, ich behaupte jetzt, ich so. Deswegen ist ein Atheist in meinen Augen Lügner oder ich sage, es gibt keine Atheisten. Also die sind mit mir gar nicht leicht, die Leute. Zumindest ist es einfach Quatsch. Okay, also mir seht, jetzt war eine beständige Lehre der Apostel. Wir haben jetzt gerade die Situation in Deutschland, oder also ich sage jetzt in Deutschland, weil so wie es in Alfdorf ist und in Geislingen und in Stuttgart, so ist ja gerade aktuell Gemeinde in Deutschland, das ist ja ein Trott, dass man eigentlich nur sonntags einen Gottesdienst hat, vielleicht dann noch einen Bibelabend oder sowas und sonst nicht mehr viel. Deswegen so zu der großen Lehre kommen, wenn man jetzt die Gemeindeveranstaltung in Deutschland besucht, wird wohl nicht ausreichen. Aber Gott hat jedem von uns, zumindest hier in Deutschland, die Möglichkeit gegeben, Bibel zu lesen. Und wir können daheim uns Zeit nehmen und das Wort Gottes selber lesen und uns die Lehre vom Reich Gottes aneignen und in uns verinnerlichen. Okay, weiter. Sie waren beständig in der Gemeinschaft. Es war eine beständige Gemeinschaft unter diese Christen. Und ich finde es eigentlich irgendwie so lustig, dass es heutzutage total anders ist. Kommst morgens in den Gottesdienst, ich weiß ja, wie es in Geislingen oft war, da sind halt auch mehr Leute, da kannst du auch nicht mit allen reden und so, aber kommst morgens und dann sagst du, ja, guten Morgen, hallo, grins, so schön, dass du da bist, dann läuft man weiter, macht zum anderen Hallo, dann hockt man sich hin, dann macht er seine Predigt und der Lobpreis, Ansager, Opfereisammler und dann geht man wieder raus und dann so, ja, schön war's und dann gebe ich wieder teilen, ja, ich wünsche dir einen schönen Sonntag, Gottes Segen, bis nächste Woche. Hallo und tschüss, grins und das war's. Und dann habe ich mich verabschiedet von meinen Geschwistern so gesehen und mal die ganze Woche nichts mehr miteinander zu tun. Und das ist nicht, was Gott sich für uns vorgestellt hat. Wie gesagt, die Sonntagsversammlung ist eine gute und positive Sache. Aber die Bibel zeigt uns, dass da was, das mehr dahinter sein sollte. Eine Gemeinschaft. Und ich glaube jetzt nicht, wenn ich das jetzt so predige und jetzt euch so eine Art Stempel aufdrücke und sage, ihr müsst euch jetzt versuchen, morgen und übermorgen irgendwie zum Treffen, dass wir da irgendwie religiös was bewegen können. Sondern ich glaube, wir müssen unser Herz aufmachen und da Gott wirklich bitten und sagen, Herr, bring du in mein Leben mehr Gemeinschaft. Wenn man merkt, wir haben selber wenig Gemeinschaft mit Christen, wir treffen uns wenig untereinander, wir haben wenig Gemeinschaft, wir sind vielleicht mehr in der Welt als mit Geschwistern zusammen, dass wir da wirklich auch Gott um Hilfe bittet und uns einfach auch mehr treffen und sagen, komm, heute Mittag treffen wir uns mal. Egal, ob man spazieren läuft oder betet, aber wir haben einfach Gemeinschaft. Da gibt's noch eine weitere Stelle da, Hanna, da heißt, sie hatten beständige Zeit im Brotbrechen. Einige Bibelausleger oder wie ich schon gehört habe, deutet es darauf, dass sie dann jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, das sogenannte Abendmahl genommen haben. Das Mahl des Herrn. Und so wie es in der Bibel steht, haben die sich ja beinahe jeden Tag getroffen, also haben sie wahrscheinlich beinahe jeden Tag das Abendmahl genommen. Jetzt könntet ihr mir sagen, ja, ist das nicht ein bisschen religiös, jeden Tag das Abendmahl nehmen? Dann sage ich, ist nicht religiös, jeden Tag aufs Klo zum Gehen und zum Bibi machen oder sowas? Nee, ist nicht religiös, ist normal. Und so wie wir jeden Tag das Brot zu uns nehmen und aufs Klo geht, so dürfen wir auch geistlich zu Gott kommen und jeden Tag Jesus zu uns nehmen. Jesus sagt auch im Johannes 6, oh, irgendwo steht's, Johannes 6, Vers 52 genau, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Jesus sagt ganz klar, wir sollen von seinem Fleisch essen und von seinem Blut trinken. Das mache ich natürlich nicht, indem ich jetzt irgendwo einen Mensch schlachte oder in den Himmel aufsteige und Jesus wieder runterhole und irgendwie zerschnibbel, sondern Jesus hat dieses Mahl eingesetzt. Das ist ein Erinnerungsmahl. Paulus sagt, so oft ihr das Mahl des Herrn feiert, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wir verkündigen den Tod Jesu Christi, seinen Opfertod für uns. Und am Kreuz ist dieser Tausch gewesen, dieser Tausch. Jesus hat seine Unschuldigkeit hingegeben und hat unsere Schuldigkeit dafür aufgenommen. Ja? Jesus hat unsere Schuld gegen seine Unschuld getauscht. Und wir dürfen diese Unschuld annehmen, diese Vergebung, diese Heilung, diese Gegenwart, diese Annahme Gottes. Und das ist das, was Gott uns geben möchte. Und deswegen sagt Jesus, wir sollen das oft tun, um daran zum Gedenken und einfach dieses Leben aufzunehmen. Wenn ich das Abendmahl nehme mit der Priska zusammen abends, wir machen da nicht großes Ding drumherum, sondern wir haben die Zeit des Gebets und dann brechen wir einfach dieses Brot und sagen, Jesus, dein Leben für uns, esse das, trinke den Saft und sage, das ist dein Blut, das symbolisiert es eben. Wir danken dir dafür, Jesus. Und in meinem Geist tanke ich einfach auf. Da gibt es eine hochinteressante und gute Predigt und ein ganzes Buch, glaube ich, von der Anna Mendes über Abendmahl, Gemeinschaft des Herrn. Da gibt es auch Predigten, ich kann es nur empfehlen. Das einfach wirklich zum Verinnerlichen und es nicht nur als Ritual ab und zu machen. Ihr habt die Freiheit, das daheim zu machen. Ihr müsst es nicht warten, dass das einmal in 4 Wochen im Gottesdienst passiert, sondern jeder darf das daheim für sich in Gemeinschaft oder auch allein zu sich nehmen. Okay, dann lesen wir weiter. Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Das finde ich ganz krass, immer wieder in der Bibel und vor allem jetzt hier in der Apostelgeschichte. Mehrmals wiederholt sich das Ereignis, wenn Gott wirkt, wenn Gott die Gemeinde segnet, wenn Gott durch die Gemeinde wirkt, durch die Apostel, ist ganz oft das Ergebnis, es kam Furcht über die Menschen. Eine Gottesfurcht, ein Gottesschrecken, eine Gottesehrfurcht kam über die Menschheit. Und das ist nichts Negatives. Das ist keine Angst. Gott hat die Menschen nicht geplagt mit Angst und wollte jetzt Peace sagen und hat vom Himmel her gelacht und dachte, seid ihr arme, kleine, schwache Wesen. Ja, so wie der kleine Manuel, der früher dann, wenn meine Schwester in der Wiege gelegen ist und ich habe das so schwach gefunden, habe ich immer so Spielzeug Metallautos genommen und der auf den Kopf geschmissen und auf die Katze geschmissen. Mama hat gesagt, oh je, und hat mir das wegnehmen müssen und hat mir das mal erzählt vor einer Weile, wie böse ich war als Kind. Gott ist nicht so ein böser, kleiner Manuel, der mit irgendwelche Sachen auf Leute schmeißt. Gott hat keine Lust dran, Menschen zum Erschrecken und sie zum Ärgern. Gut, er hat vielleicht Spaß dran, Dämonen zum Erschrecken. Das hat mein Prediger gesagt, ob es stimmt, weiß nicht, aber zumindest hat Gott keinen Spaß dran, Menschen zum Erschrecken. Und diese Furcht, die da kam, als Frucht, als Ergebnis von dem, was Gott gemacht hat, war einfach diese Ehrfurcht vor Gott und der Name Gottes wurde hochgemacht. Und wenn die Ehrfurcht Gottes irgendwo im Gebiet, irgendwo in unserer Stadt ansteigt, dann bekehren sich einfach auch die Menschen mehr. Dann ist einfach auch mehr Heiligkeit Gottes vorhanden. Weil einfach die Gegenwart Gottes da ist, ist automatisch Ehrfurcht Gottes da. Wenn ihr mal in die Gegenwart Gottes wiederkommt oder kommen seid oder gerade in der Gegenwart Gottes seid, dann merkt ihr auch oft, wenn man richtig mal in Gegenwart Gottes kommt, da ist auch gewisse Ehrfurcht immer da, weil so eine gewaltige Kraft von Gott ausgeht und man einfach da auch ein bisschen einen großen Respekt bekommt. Okay, Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und das finde ich krass. Da hört das heuchlerische Christentum total auf. Man kann in Gottesdienst kommen und mit dem Bruder reden, ich kann mit Matthias reden und sage, wie geht's dir? Und dann kommt noch Matthias und sagt zum Beispiel zu mir, ja, mir hat gestern einen Unfall, das Auto ist schon total schade. Ich brauche nächste Woche unbedingt ein Auto, 2 Tage kann ich es von meinem Freund ausleihen und ich brauche dringend ein Auto, wir brauchen mindestens mal 3.000-4.000 Euro, ich habe kein Geld. Ja, Matthias, jetzt bete ich mit dir, dass der Herr dir Gnade schenkt und geh du hin in Frieden und der Herr segne dich. Ade mit deinen Problemen. Das ist die Einstellung, die mir oft dann habe, so ganz fromm, so ich segne dich und ich bete für dich und Halleluja, oh, und ich spüre, dass der Herr dich so lieb hat und so. Und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit hätte, vielleicht wenigstens nur 1.000 Euro bei zum Steuern oder mein Auto mal leer zum Geben, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann ist doch eigentlich nicht richtig, wenn ich es ihm nicht gebe. Das ist das, was auch der Jakobus sagt, wenn mir, jetzt kriege ich es nicht mehr rein, wie heißt die Stelle nochmal? Beim Jakobusbrief, ja, so ähnlich einfach. Wenn einer sieht, dass der andere eben Darben tut, dass der andere eben am Verhungern ist, dann ist das Heuchlerei, wenn ich nicht mein Brot mit ihm teile, sondern wenn ich es für mich behalte und sage, geh du hin in Friede. Und in 1. Johannes 3, Vers 18 sagt auch der Johannes, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. Das fromme Geschwätz, das fromme Gelaber an die Leute hin, das bringt nicht viel. Es tut ihm vielleicht gut, wenn er jetzt ein Problem hat, der Matthias, wenn er jetzt vielleicht traurig ist wegen seinem Auto, dann kann ich sagen, ja, das wird schon alles wieder gut, der Herr macht's gut, ich darf ihm Trostworte geben, aber es wäre schade oder einfach Lüge, wenn ich nicht helfen tue, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und ich finde es einfach krass, diese Gläubige, das ist so ein Bild einfach, was Gott sich unter Gemeinde vorstellt. Die haben von Herzen Gemeinschaft gehabt und hatten alle Dinge beisammen. Und sie verkauften sogar Güter und Besitztümer und haben das an andere verteilt. Ja, also wenn ich jetzt dann, was weiß ich was, daheim irgendwas rumstehe habe, wo ich nicht unbedingt dringend brauche, dann könnte ich das verkaufen und das Geld oder das, den Gegenstand dem Geber, der das jetzt einfach braucht, der das gerade nötig hat. Was weiß ich was, wir haben jetzt daheim zum Beispiel 5 Schneidbretter. Wir brauchen nicht alle 5 unbedingt, ja. Wenn es der Tom sagt, er hat jetzt gerade nicht das Geld flüssig, Kinder kommen wieder und brauchen daheim was zum Essen und das ohne Schneidbrett ist voll kaputt, dann wäre es doch nicht schlimm, dass wir von unseren 5 mal wenigstens 2, 3 an der Tom abgeben, ja, damit die Kinder wieder was zum Spielen haben. Und das sind einfach solche praktische Dinge, wo wir einfach tauschen können. Wir haben vielleicht jetzt hier in Deutschland nicht so das große Problem mit dem Geld oder so. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber es geht einfach um das, dieses, man hilft sich einfach praktisch. Ich muss zum Beispiel sagen, danke Tom nochmal für deine Hilfe. Der ist extra nach Stuttgart gefahren und hat uns der ganze Laminatboden verlegt. Hat einen freien Samstag da dafür hergegeben und hat mir viel Ärger und Kummer erspart. Und das finde ich einfach so ein praktischer Dienst. Er hat es gern gemacht. Er hat dazu mir gesagt, er hat es für den Herr gemacht. Und das sind einfach so Sachen, wie wir Gaben haben, dass wir die einfach füreinander einbringen. Oder letztes Mal beim Umzug von der Bettina haben so viele Leute mitgeholfen. Auch der Tom, der Rolf und viele andere. Und haben da geschraubt und gemacht. Und das ist einfach, sag ich mal, genau das, was eigentlich Gott sich vorstellt, diese Dinge gemeinsam zu tun und gemeinsam zusammenzuhalten. Und es ist auch ein Licht für diese Welt, wenn die Menschen sehen, die Kinder Gottes halten zusammen und haben so eine Einheit und helfen sich so gegenseitig. Und das ist so ein Zusammenhalt, das sehen die Menschen um uns herum und die merken, die Christen, die leben schon anders irgendwie, schon ziemlich krass. Okay, Vers 46 und 47. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfall des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollen. Also man sieht hier, diese Gemeinde hat sich jeden Tag versammelt. Ich glaube jetzt nicht, dass immer alle um die gleiche Uhrzeit am gleichen Ort waren, weil der eine war Bauer, der andere war Schmied, der andere war was weiß ich was, was es für Berufe gegeben hat. Jeder hat so seinen Beruf gehabt, hat so sein Werk zu tun gehabt, die eine hin krankes Kinderheimke, die andere den da. Ich glaube nicht, dass die immer alle 100% jeden Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Fleck waren. Aber es war normal, dass wenn man die Zeit hatte, es war normal, wenn die Möglichkeit da war, einfach sich zum Versammler. Und nochmal, ich glaube nicht, es war so religiöses, gezwungenes, jetzt kommen wir da aber in der Gottesdienst, das kehrt sich halt so. Sondern ich glaube, da war einfach dieses ehrliche von Herzen, ich möchte in den Tempel gehen, ich möchte in das Haus Gottes gehen, ich habe Lust am Gesetz des Herrn. Einmal sagt der Psalmist vom Psalm 119, ist der lange, gell? Psalm 119, ja. Im Psalm 119 sagt der Herr, ich habe Lust an deinem Gesetz, ich habe Freude an deinem Gesetz. Ein Kumpel von mir hat mal so gebetet vor ein paar Jahren so, ja Herr, ich habe Lust an deinem Gesetz, ich bin geil auf deine Gebote. Ich fand es jetzt ein bisschen krass, den Ausdruck, aber vom Prinzip her, so sagen es die Jugendlichen halt heutzutage, ich bin einfach, ich habe Lust an deinem Gesetz, mein Herz verlangt nach deinem Gesetz, nach deinem Wort. Und das war so innerliche Freude einfach über das, was Gott in unserem Leben tut, wenn ein Mensch fröhlich ist. Denkt an den Mann, der wo in der Apostelgeschichte 2 geheilt worden ist, als Petrus und Johannes ihn geheilt haben durch die Kraft Gottes, der Mann ist aufgesprungen, ist rumgeküpft im Tempel, der hat sich nicht dran dachte, das darf man nicht im Tempel, man muss jetzt hier anständig religiös wie die Sadduzäer da mit strengem Blick und langem Bart einhergehen. Der war glücklich, dass seine Beine geheilt worden sind. Der ist rumgesprungen im Tempel, der war glücklich. Und diese Freude, die einfach in unserem Leben da ist, wenn Gott was in unserem Leben tut, die bringt uns da dazu zum Beten. Die bringt uns da dazu, in die Gemeinschaft mit Christus zu gehen. Ich gehe auch nicht gern zu den Christen in Gemeinschaft, wenn meine Beziehung zu Gott nicht stimmt. Da fällt es mir einfach auch schwer. Das ist einfach das Problem. Wenn deine Beziehung zu Gott nicht stimmt, gehst du nicht gern in Gemeinschaft. Wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, dann gehst du gerne in Gemeinde, nicht nur, weil du gut drauf bist und weil du die andere sehen möchtest, sondern so wie es auch Paulus sagt im 1. Korinther, ein jeder habe etwas, wenn er in die Gemeinde kommt. Jeder von uns soll etwas beitragen, soll einen Beitrag haben. Nicht, weil wir wieder dieses Pflichtbewusstsein haben, du musst was tun, sondern weil Gott Gaben des Geistes gegeben hat und weil Gott mir andere Gaben gegeben hat als euch. Und ich kenne jetzt schon Gottesdienste und Versammlungen, die laufen nämlich so ab, wie wir es kennen, dass die Leute, dass einfach Lobpreis ist und dann ist Punkt, dann kommt die Predigt, Punkt, Ankündigung, Opfer, Punkt, fertig, aus, heim. Sondern da ist eine Freiheit im Lobpreis und jeder, wo einfach das vom Geist Gottes aufs Herz bekommen hat, der geht nach vorne und gibt einfach das weiter, was er von Gott empfangen hat. Es gibt solche Versammlungen, schon hier in Deutschland. Ich kenne da Hausgemeinde, die das so praktiziert. Und Gott redet dann durch diese vielen Menschen, weil die Gefahr ist ganz groß, dass der Manuel Bischof euch heute seine Theologie aufdrücken will und nicht das Wort Gottes. Das ist eine große Gefahr, die hat jeder Prediger, dass er seine eigene Theologie den Menschen draufdrücken will und dass das, was mir wichtig ist, ich euch sagen will. Aber ich sollte nur das sagen, was Gott euch sagen will. Und deswegen ist wichtig, dass ich mein Herz in Übereinstimmung mit Gott bringe, damit ich die Botschaft Gottes an euch weitergebe. Und deswegen ist wichtig, dass jeder von uns eine eigene gesunde Gottesbeziehung hat, weil anders können wir nicht in der Gemeinde einander dienen und diese Gemeinschaft ausleben und einander in die Geistesgabe dienen. Und ich möchte euch alle ermutigen, die sich immer schwer tut und Angst haben, hier nach vorne zu kommen. Wenn der Matthias sagt, hat jemand einen Dank? Ich glaube, ihr habt vielen Dank. Und wenn er sagt, hat jemand ein Zeugnis zum Geben? Ich glaube, ihr habt viele Zeugnis. Oder wenn er sagt, wenn jemand beten möchte einfach, ich glaube, viele können beten. Und die meisten von euch, die sich nicht trauen, nach vorne zu kommen, die haben irgendwie Angst oder diese Minderwertigkeit, ich mach's nicht richtig, ich mach's falsch oder ich bin noch nicht so wichtig oder ich kann das nicht da vorne. Genauso ging's mir, als ich mich damals auch bekehrt habe, von Wege vorne hinstehen, Prediger. Das, wo ich in Gemeinde gekommen bin damals, ich habe gedacht, ich hocke mich hinterhin. Das war ja so süß. Als ich mich bekehrt habe, habe ich damals gedacht, jetzt hast du ja bekehrt, jetzt solltest du ja schon regelmäßig in Gottesdienst gegangen. Also jeden zweiten Sonntag das Opfer kannst du ja bringen. Das war so meine Idee damals. Ich dachte, jeden Sonntag aufstehen, das ist viel. Und Bibel lesen, das kann man auch mal machen, aber ich werde in meinem Leben wohl Bibel nie durchlesen. Mittlerweile schon ein paar Mal durchgelesen und jeden Sonntag im Gottesdienst. Warum? Weil ich einfach gemerkt habe, das Leben mit Gott ist einfach schön. Und einmal in der Woche Sonntagsgottesdienst ist eigentlich schon fast zu wenig. Es ist nur schön, wenn man einen Hauskreis hat. Es ist schön, wenn man nochmal einen Gebetsabend hat. Das sind einfach so schöne Sachen, wo man erleben kann. Und ich hätte mir das damals nicht vorstellen können, sowas. Aber Gott hat in meinem Leben Veränderungen geschafft und heute macht mir das Freude, diese Dinge zu machen. Und wenn mich jemand sieht, dass mir das gerade keine Freude macht, dann kann sich die Person denken oder weiß einfach, der Manuel ist einfach gerade auch nicht gut mit seiner Gottesbeziehung, weil sonst wäre er fröhlich, das zu machen. Und heute habe ich Freude zum Prediger, also könnt ihr euch denken, wie es mir Gott. Und so ist einfach, dass Gott einfach dieses Werk in unserem Leben tun möchte. Genau, okay. Wir sehen, diese Gemeinde, als sie zusammengekommen ist, die haben nicht bloß Gottesdienst gehalten, sie haben zusammen gegessen und getrunken. Und da wird's ganz gemütlich einfach. Und das ist nicht dieses Verkrampfte, jetzt hocken wir hin und hören zu, sondern es ist ein Austausch untereinander, miteinander. Und der eine bringt den Salat und der andere das und man isst miteinander, man hat Gemeinschaft. Und da war richtig dieses familiäre Flair, sage ich jetzt mal da. Und ich glaube, da hat's immer wieder starke Gespräche gegeben und Menschen, wo sich geholfen haben. Und es ist einfach dieses, ich sag mal, wie so ein Herzschlag, der da immer vor sich geht, wie ein Herzschlag, diese ganze Gemeinde hat gelebt. Okay, jetzt muss ich noch gucken, was jetzt noch dran ist, weil so langsam sind wir von der Zeit am Ende. Ja, sag mal noch was zum Thema Zeit. In der Bibel steht gar nicht drin, wie lange man predigen darf oder wie lange die Gottesdienste sein müssen. Das möchte ich mal geschwind sagen. Der Punkt ist der, wenn der Prediger langweilig ist oder der Lobpreis zum Einschlafen, ist das eine Quälerei für die ganze Gemeinde. Das weiß ich. Ich kenne das von zum Teil hier, von Geislinger. Ich kenne auch von meiner Predigt, dass das auch schon leider vorkommen, dass sie langweilig sind. Wenn der Mensch, der wo die Predigt hält, langweilig predigt, dann kannst du ihm nicht lang zuhören. Dann denkst du nach 10 Minuten, warum haben wir keinen Korb mit Steine zum Vorwerfer, dass der endlich geht. Ja, so ging es mir schon manchmal. Und ich wollte am liebsten wieder heim und habe gedacht, warum bin ich heute Morgen nicht im Bett liegen geblieben? Da wäre es schöner gewesen, als es das Gesülze zum Anhören. Das war leider schon manchmal so. Lasst uns beten für die Prediger und für die Lobpreisleute, dass es gut ist. Aber in der Bibel, das möchte ich jetzt mal sagen, es steht jetzt hier nicht dran, dass es eine Pflicht gibt, wenn man sich versammelt. Es heißt immer wieder, die Gemeinde versammelte sich am ersten Tag der Woche. Meine Vermutung, warum das so ist, die Auslegungen, wo ich auch gelesen habe, wahrscheinlich, weil erstens Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist, war das ein besonderer Tag. Der erste Tag der Woche ist nämlich der Sonntag. Samstag ist Schabbat, Sonntag ist wieder der erste Tag der Woche. Und Samstag ist der 7. Tag der Woche. Deswegen, Sonntag ist kein Schabbat-Ruhetag. Zu mir hat mal ein Mensch gesagt, so richtig gesetzlich, so ein Alter, das fand ich cool so, weil ich am Sonntag was geschafft habe, am Auto so, heute ist Sonntag, du sollst den Feiertag des Herrn heiligen, hat er mir so gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, Samstag ist der Feiertag des Herrn, nicht der Sonntag, aber egal. Biblisch ist das nicht richtig, der Sonntag. Ist ja auch egal, das kann jeder halten, wie er will, sagt auch der Paulus, haltet es, wie ihr wollt. Der eine sieht den Tag höher an, der andere den. Hauptsache, wir richtet uns bei dem einfach nicht, sonst sind wir einfach glücklich in dem, was wir machen. Auf jeden Fall, die haben sich meistens am Sonntag getroffen, wahrscheinlich auch, weil die Gemeinde ja zum größten Teil am Anfang aus Juden bestanden ist oder bestanden hat aus messianischen Juden, hatte die ja noch samstags ihre Versammlungen mit den normalen jüdischen Gläubigen. Und ich glaube einfach, die wollten nicht in den Konflikt treten. Die haben ihren Ursprung zum Judentum, zum jüdischen beibehalten am Samstag und sind einen Tag später aber dann mit den Gläubigen an Jesus auch zusammengekommen. So denke ich mir das mal. Muss aber nicht sein, egal. Und wenn man mal schaut, wenn Jesus gepredigt hat, der 3 Tage durchpredigt, bis Essen ausgegangen ist von den Menschen, da hat es nicht geheißen nach 20 Minuten, ja, wir müssen jetzt heimgehen und Sonntagsbrot kochen oder wir müssen jetzt das machen, sondern da hat man Jesus zugehört, 3 Tage lang. Ich habe mir letztes Mal überlegt, die noch damals nicht so die großen Schlösser und also zum Abschließen Riegel und sagen, ich kenne mich nicht so aus, aber ich glaube es nicht. Da hätte ich 3 Tage mein Haus, mein Bude, mein Viech, alles daheim lassen. Ja, aber muss ich alles mitschleifen? Wenn Jesus predigt irgendwo auf der Wiese, da in der Öde da draußen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die waren alle ziemlich opferbereit, ihren ganzen Trott entweder mitzunehmen oder im Glaube alles daheim zu lassen. Dass nicht irgendwelche andere kommen in der Zeit und denen daheim Bude abbrennen und denen alles mitnehmen. Das ist mir nicht mal so eingefallen. Ich hatte jetzt daheim abgeschlossen in Stuttgart, da passiert nichts. Aber damals war es mit der Sicherheit ja nicht so groß. Oder kommt man nicht so absichern. Und das sind einfach Dinge, die Menschen haben Opfer gebracht. Paulus hat bis in die Nacht hinein gepredigt. Die Gemeinde ist hoch geblieben. Bis auf der eine, der hat einen Abflug gemacht, der ist eingeschlafen und runtergefallen. Das habe ich öfter so von Leuten so als Querschlag gekriegt, wenn ich länger predigt habe. So ja nicht, dass die Leute einschlafen, wie der eine, wo runtergefallen ist. Da stellt man das so hin, als ob das falsch wäre, was der Paulus gemacht hat. Paulus hat nichts falsch gemacht. Nämlich nur einer iPen von vielen hundert. Der muss gut predigt haben, sonst wäre das nicht gelaufen. Das mal zu dem Thema. Und klar schläft man irgendwann ein, wenn man nur sitzt, wo der Körper einfach müde, das ist auch okay, wenn man dann mal einschläft, ist es auch nicht so schlimm noch, was weiß ich, was 10 Stunden predigt. Aber das Krasse war, Gott hat es ja bestätigt, indem der junge Mann wieder von den Toten auferstanden ist und wieder gelebt hat oder gar nicht richtig gestorben ist, was weiß ich. Jedenfalls hat Gott damit gezeigt, dass der Paulus keinen Fehler gemacht hat. Und jetzt möchte ich einfach hier an alle appellieren, sei Leidenschaft, sei Gemeinde und an unsere Einstellung einfach in uns drinnen. Es gibt keine Pflicht, dass wir uns Sonntagmorgens treffen. Wenn wir mal merken als Gemeinde oder ihr, es wäre für euch schöner Sonntagabends, wäre einfach sinnvoller. Wenn das für euch so ist, dürft ihr das doch machen. Das ist doch nicht. Volksmission gibt es, glaube ich, offiziell nicht vor, dass man sonntags sich morgens treffen muss. Also mir den Geislinger auch schon Abendgottesdienste gehalten. Das ist euch überlassen. Da gibt es keine Pflicht. Das ist einfach die Entscheidung, wann sich die Gläubigen treffen möchtet. Und ich möchte euch das einfach jetzt nahelegen. Das ist mir jetzt noch ganz wichtig. Wenn wir im Lobpreis sind oder in der Predigt und die Leiterschaft, in dem Fall jetzt hier der Rolf und der Matthias, die spüren, die merken, Gott will im Lobpreis was tun. Oder es ist eine Heilungssalbung da, weil der Heilige Geist jetzt Leute heilen möchte. Oder es sind Geistesgaben vorhanden, Gott möchte reden. Das müsste halt die 2 entscheiden. Das können nicht wir entscheiden, sondern es entscheidet die Leiterschaft. Und wenn die das dann entscheidet, dann solltet mir als Gemeinde der Leiterschaft auch diesen Raum einräumen und sagen, na ja, also der Lobpreis Gott schon immer genau 26,5 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 28 Minuten. Das ist aber nicht in Ordnung. Nein, dass wir sagen, wir wollen das so machen, wie Gott es will. Und wenn Gott mit seiner Gegenwart in diese Versammlung kommt und Gott sagt, ihr sollt jetzt eine Stunde lang hier einfach nur im C-Dur Jesus singen. Das haben wir auch schon mal am Gebetsabend gemacht. Keine Stunde lang, aber mal 10 Minuten oder so. Da war so eine Gegenwart Gottes da. Ich habe einfach gespürt, spiel das C, sing Jesus. Das kam aus mir raus. Und es war 10 bis 20 Minuten so eine schöne Gegenwart. Gewahrt Gottes in der Versammlung. Und nachher ist die Pastorfrau zu mir gekommen und gesagt, oh, das ist so schön, dass du so frei spielst, dass du dich nicht so zwingst wie die anderen immer, man muss jetzt die Lieder durchspielen, sondern dass du einfach gnadenlos einen Akkord spielen kannst, ohne Wenn und Aber. Dass ich da so, wie soll man sagen, so unmusikalisch bin, ja? Dass ich einfach Leute mit sowas nerv, die was halt nervt, aber dass einfach der Geist Gottes wirken konnte. Wenn es der Heilige Geist will, dann lass man doch machen. Oder wenn wir merken, da gibt es jetzt eine Botschaft, vor dem Prediger an die Menschen, muss die Leiterschaft entscheiden, okay, das hört sich gut an, der darf lang predigen oder kurz, je nachdem. Ich weiß, sonntags, man hat es jetzt so getaktet, 10 bis 12 Uhr noch, ob man zum Essen. Mein Hunger meldet sich auch bald wieder, das weiß ich auch. Dennoch muss ich sagen, wir leben aus Glauben, nicht aus Schauer. Das heißt also nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und wichtig ist mir einfach, das jetzt hier mitzugeben. In der Bibel gibt es keine Beschränkungen. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir in der Gemeinde in Deutschland haben, dass in unserem Kopf Vorstellungen sind, der Gottesdienst muss so und so ablaufen und die Zeit muss so und so eingehalten werden. Das ist nicht biblisch. Das steht nicht in der Bibel so drin. Sondern sie hatten eine Versammlung. Ich denke, die haben sich schon um eine gewisse Uhrzeit getroffen. Die mussten auch heimgehen. Klar, man kann nicht alles daheim strage lassen. Aber ich denke, dieses Eingeengte, man muss es strukturiert genauso machen, wie wir das jetzt denken. Ich glaube nicht, dass das unbedingt immer Gottes Wille ist. Und ich glaube, Gottes Wille ist, dass wir als Gemeinde offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes und dass wir als Gemeinde für die Leiterschaft betet, dass sie diese Schärfe haben, in ihre Gedanken, in ihrem Herzen, zum Erkennen, was ist jetzt von Gott, was ist nicht von Gott und wo ist einfach ein Ende gesetzt oder was ist jetzt dran. Und für die Leiterschaft betet und die Leiterschaft ermutigt und sagt, wenn ihr spürt von Gott, das ist jetzt dran und wir machen das und das, oder soll eine Veränderung kommen, dass ihr das einfach auch macht. Das spreche ich euch zu im Namen von Jesus. Ihr seid gesetzt von Gott, habt die Autorität und nehmt es auch wahr. Und lasst euch da nicht religiös irgendwo unterdrücken, wenn das der Fall wäre. Ich sage nur, wenn wäre. Das ist einfach ganz wichtig, dass diese Freiheit einfach da ist. Okay, gut. Ich habe jetzt das Gefühl, ich soll aufhören. Hätte nur weitermachen können, aber jetzt habe ich so mein Gefühl, dass ich jetzt am Ende bin. Jetzt beten wir einfach noch zusammen. Vater, im Namen von Jesus, danke mir dir einfach für diese Zeit und ich danke dir einfach, dass wir uns heute wieder sehen durften als Gemeinde, dass ich einfach jetzt auch hier heute einspringen konnte. Es war jetzt einfach schön, nochmal die Gemeinde zum sehen. Ich danke dir für die Versammlung, die wir hier im Namen von Jesus machen. Und diese Versammlung, die hier immer im Namen von Jesus stattfindet, soll auch zu deiner Ehre sein, Herr. Nicht zur Ehre von Menschen, nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre, Jesus Christus. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich Herr bist über der Gemeinde Alfdorf, über diesem Teil hier in der Volksmission deiner Gemeinde, dass du der Herr bist, dass du wirkst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen alle erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und dass du uns überführst, da wo wir gegen Geschwister sind von anderen, sage ich mal, Bezirke in der Gemeinde Alfdorf oder Stuttgart oder so, wo wir einfach in der Lüge leben, ja, wo Kinder Gottes da sind, die mir vielleicht verabscheuen, nur weil sie andere Theologie haben als mir. Vergib uns das und führe du uns in die Wahrheit. Aber wir wollen auch keinen falschen Bund eingehen, Jesus, falsche Einheit mit irgendwelchen Menschen, die dich nicht kennen, die nicht wiedergeboren sind, die Götzen anbetet oder sonst was tun, sondern wir wollen nur mit Menschen Gemeinschaft haben, die deine Kinder sind, Jesus. Und wir wollen dich einfach bitten, wirk du das in unserem Herzen, dass die Wahrheit und die Kraft Gottes in uns sei. Und ich bitte dich, Vater, um eine Offenheit für die Gemeinde hier, dass du wirken kannst, Vater. Ja, es braucht wirklich Erweckung in Deutschland, in Alfdorf, in Geislinger. Es sind zu wenig Leute in der Gemeinde. Es ist zu wenig Salbung im Gottesdienst, Jesus. Da ist ein Mangel da und es ist traurig. Und das bringt viele auch zum Weinen oder einfach im Herz an dem Punkt, wo man sagt, Herr, bitte hilf, Herr, bitte hilf. Wir wollen wirklich, dass dieser Status quo ein Ende nimmt und dass die Gemeinde vorangeht und dass dieses Gelangweile aufhört, Jesus. Wir bitten dich um deine Gnade, dass du dich erbarmst. Führe du in Buße, so wie es der Matthias heute Morgen einfach auch schon gesagt hat, Jesus. Ich glaube auch, Jesus, das ist deine Grundlage, dass mir wirklich in Buße geht, Herr. Führe du uns in Buße, in Umkehr, da wo wir einfach gefangen sind, in Strukturen, in Lügen des Feindes über dich, über dein Reich, wo wir gefangen sind in unserem Fleisch, von unserer Bequemlichkeit, Jesus, ja, oder vor Angst vor Menschen, Menschenfurcht. Jesus, befreit uns vor diese Dinge und erfülle du uns mit echter Gottesfurcht, Ehrfurcht vor deinem Namen. Darum beten wir dich, Herr. Segne du diesen Tag, die kommende Woche und lass uns einfach wirklich beständig selber in deiner Gegenwart leben und es einbringen in diese Gemeinde, Jesus. Lass uns nicht religiös sein, sondern echte Kinder Gottes, Jesus, die dich lieb haben, Herr. Amen.